Papst Benedikt XVI. Hat es als Kühnheit Gottes bezeichnet, dass sich Gott eines armseligen Menschen bedient, um durch ihn zu handeln. Trotz der Größe dessen, was das Priestertum ist, bleibt der Priester immer auch Mensch. Und da gilt, was Thomas von Aquin sehr realistisch in die Formel gegossen hat, Gratia supponit naturam et perfecit eam. Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie. Mit anderen Worten, die göttliche Gnade wird sich umso mehr entfalten können, wenn sie auf ein solides Fundament aufbaut. Zu diesem wichtigen Thema wird Kardinal Gerhard Ludwig Müller referieren und die Antwort auf die Frage geben, welche Voraussetzungen müssen für die Weihe erfüllt sein. Damit kommen wir zum letzten Referenten des heutigen Tages, den vorzustellen eigentlich überflüssig ist, zumal er in der Weltkirche sehr bekannt ist, Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Und dennoch wurde ich gebeten, in wenigen Zeilen etwas zu Ihrer Person, Herr Kardinal, zu sagen. Nach der Dissertation und Habilitation wurde Gerhard Ludwig Müller mit nur 38 Jahren Professor für Dogmatik an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Es folgten mehrere Gastprofessuren in Peru, Cusco, Italien, Rom, USA, Philadelphia, Indien, Kerala, Spanien, Madrid, Santiago, Salamanca und Brasilien, Sao Paulo. Auch in der Deutschen Bischofskonferenz nahm Professor Müller verschiedene Aufgaben wahr. 2002 wurde er von Papst Johannes Paul II. Zum Bischof von Regensburg ernannt. In seine Zeit als Bischof von Regensburg fällt der Pastoralbesuch 2006 von Papst Benedikt XVI. Und die bekannte Regensburger Vorlesung, die Bischof Müller als, ich zitiere, Sternstunde der Universitätsgeschichte, Ende des Zitates, bezeichnet hat. Und zwar deswegen, weil der innere Zusammenhang von Vernunft und Glaube in deutlichster Form aufleuchtete. Bischof Müller wurde vom Heiligen Vater mit der Herausgabe der gesammelten Schriften betraut, wozu er das Institut Papst Benedikt XVI. Gegründet hat. Damit war ein grundlegender Beitrag geleistet, um die Theologie des deutschen Theologenpapstes zu erschließen. An dieser Stelle muss auch aus Zeitgründen die Vorstellung abgebrochen werden, wobei mir das 9. Kapitel des Makkabäerbriefes in den Sinn kommt, indem es heißt, die übrige Geschichte und seine sonstigen großen Taten, all das ist hier nicht erwähnt worden, es wäre zu viel geworden. Eminenz, Kardinal Müller, wir sind sehr dankbar, dass wir Sie für dieses Thema gewinnen konnten. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen.
Das Zweite Vatikanische Konzil hat im Dekret über Dienst und Leben der Priester auf die große Würde des Priesterstandes in der Kirche hingewiesen. Gerade ihnen, den Bischöfen und Priestern, Presbytern, Diakonen, kommt eine höchst bedeutsame Rolle zu bei der Erneuerung der Kirche in unserer Zeitreform. Denn die Kirche ist kein gewinnorientiertes Unternehmen oder ein internationaler Konzern, keine Lobby für partikulare Interessen oder ein Geheimzirkel wie die Freimaurerei, die die Kirche als göttliche Stiftung bekämpft und ihr doch noch eine Nische zuweist in ihrem von Menschenhand errichteten Tempel eines Humanismus ohne Gott, wie ein Titel von Henri de Lubac in der deutschen Übersetzung lautet. Sie ist vielmehr in Christus das universale Sakrament des Heils der Welt, Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung der Menschen mit Gott, wie auch für die Einheit der Menschen. Nur der ewige Sohn des Vaters, das Verbum Incarnatum, der Christus Präsens in seine Kirche, ist Grund und Inhalt und Kriterium des Glaubens, nicht irgendeine Weltanschauung, sondern des geoffenbarten Glaubens, des Glaubens als eingegossene Tugend, der uns rechtfertigt und Heiligmacht zusammen mit Hoffnung und Liebe. Christlicher Glaube hat nichts zu tun mit einer heidnischen Gottheit, die sich kundgibt in Mythen und Utopien oder in der Dynamik historischer Ereignisse oder den von Menschen angestoßenen Prozessen im Blut und Rasse, im Volksgeist oder auch in Lebenswirklichkeiten, vor allem dann, wenn sie unmoralisch sind. Das Wort Gottes in der Heiligen Schrift und der apostolischen Tradition ist der einzige und wahre Locus Theologicus. Das Lehramt hat nur eine interpretative Funktion und hängt ab von dem Wort Gottes in Schrift und Tradition. Locus Theologicus ist Christus selbst und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, das Sie und da, hier und da des Logos. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Es ist nur ein wiederauflebendes Heidentum, das schon Papst Pius XI. In seiner Enzyklika mit brennender Sorge vom Palmsonntag 1937 gegen die ideologische Verfälschung des christlichen Offenbarungsbegriffes in aller Klarheit und Schärfe zurückwies. Er hat es nicht an Klarheit fehlen lassen, keine Konfusion. Welches neben die Fülle der Offenbarungen Jesus Christus weitere angebliche Offenbarungen Gottes stellt, entweder in den dynamischen Prozessen des Volksbewusstseins, falsche Rede von Volk Gottes, oder in den Lebenswirklichkeiten vermutet und anerkennt, auch wenn diese dem immer und unter allen Umständen verpflichtenden Willen Gottes im Naturrecht und in dem neuen Weg der Nachfolge Christi widersprechen. Das ist ja nochmal aufgegriffen worden in Veritatis Splendor von Papst Johannes Paul II. Es gibt das in sich selbst Böse und kein Umstand, keine äußere Bedingung kann diesem Widerspruch des Bösen gegenüber Gott nun relativieren. Nun nochmal Pius XI. Wörtlich: Der im Evangelium Jesu Christi erreichte Höhepunkt der Offenbarung ist endgültig, ist verpflichtend für immer. Diese Offenbarung kennt keine Nachträge durch Menschenhand, kennt erst recht keinen Ersatz und keine Ablösung durch die willkürlichen Offenbarungen, die gewisse Wortführer der Gegenwart aus dem sogenannten Mythos vom Blut, Mythus, hat er gesagt, von Blut und Boten herleiten wollen. Dies gilt sowohl für alle altheidnischen Mythen, den Römern, Germanen, Slawen bis zu den Azteken und bis zu den heutigen Amazonasbewohnern, aber auch die neuheidlichen Mythen des liberalistischen Kapitalismus, des sozialistischen Marxismus, der narzisstischen Homo- und Gender-Ideologie, die alle vereint sind in einem Punkt, dass sie nämlich den Menschen auf bloße Materie reduzieren. Sie sind hoffnungslos, gottlos und damit auch radikal menschenfeindlich, menschenvernichtend. Wenn der sogenannte synodale Prozess, griechisch, lateinisch geschultem Ohr, tut es weh, Synodos heißt Zusammenkunft, Prozess heißt Prozedere, Voranschreiten, ein zusammenkommendes Voranschreiten. Also wenn der sogenannte synodale Prozess in Deutschland, das Konzil hat von Erneuerung in Christus gesprochen, das ist ein christliches Wort, nicht synodaler Prozess, in Deutschland oder die Amazonien-Synode nicht im Desaster einer weiteren Verwirrung und Verweltlichung der Kirche enden sollen, müssen sich ihre Protagonisten die Feststellung Papst Pius XI. In ihr Regiebuch schreiben lassen. Jede wahre und dauernde Reform ging letzten Endes vom Heiligtum aus, von Menschen, die von der Liebe zu Gott und dem Nächsten entflammt und getrieben waren. Aus ihrer großmütigen Bereitschaft heraus, auf jeden Ruf Gottes zu hören und ihn in sich selbst zu verwirklichen, sind sie in Demut und mit der Selbstsicherheit von Berufenen zu Leuchten und Erneuerern ihrer Zeit herangewachsen. Wo der Reformeifer nicht aus dem reinen Schoß persönlicher Lauterkeit geboren wurde, hat er verwirrt, statt zu klären, niedergerissen, statt aufzubauen. Ist er nicht selten der Ausgangspunkt für Irrwege gewesen, die verhängnisvoller waren als die Schäden, die man zu bessern beabsichtigte. Aber er, der die Kirche gegründet und sie im Pfingststurm ins Dasein gerufen hat, er sprengt nicht das Grundgefüge der von ihm selbst gewollten Heilsstiftung. Das ist eben die hierarchische, die sakramental verfasste Kirche des dreieinigen Gottes, wie sie im dritten Kapitel von Lumen Gentium dargestellt wird. Und ich empfehle dem synodalen Weg, den Bischöfen und Laien, Zentralkomitee, vorerst die Lektüre von Lumen Gentium 18 bis 29. Sie hat ihre Grundlage in der geschichtlichen Offenbarung als Selbstmitteilung Gottes in Christus, dem Heiligen Geist, sich vergegenwärtigt. Wie das Zweite Vatikanische Konzil erklärt in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, Die Verbum 1 bis 10 muss parallel gelesen werden mit Lumen Gentium 18 bis 29. Dem Lehramt der Bischöfe und des Papstes ist nur die treue und vollständige Auslegung des geschriebenen und überlieferten Wortes Gottes anvertraut. Es dient De Verbum, dem Wort Gottes, indem es nichts lehrt, als was überliefert ist, und weil es alles, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schöpft. Bischöfe und Päpste haben keinen direkten Draht zum Heiligen Geist, der ihnen neben dem Zeugnis von Schrift und Tradition eine neue Form des Christentums offenbart. Wir brauchen keine Austauschreligion, hat jemand gesagt. Wir brauchen neue Form des Christentums, in dem dann notwendigerweise Christus auf eine historische Vorstufe des heute geltenden Paradigmas zurückfallen müsste. Jede zweideutige Redeweise müssen die Kirche neu schaffen, die Kirche muss sich bekehren, kommt x-mal vor im Instrumentum Laboris für die Amazonien-Synode, verrät nach 1. Johannes 4, 1 die vielen falschen Propheten, deren Geist nicht aus Gott ist. Denn Christus baut seine Kirche auf Petrus und nicht Petrus seine Kirche auf Christus. Auf einen Jesus, wie die Leute sich erträumen und wünschen und die wissen, ist auch kürzlich in einer deutschen Predigt, doppelter Konjunktiv mit Konditionalis verbunden, die wissen, was er gesagt haben würde, wenn er heute leben würde. Schwer zu übersetzen. Aber nur weil sie die Kirche Christi ist, wird sie von den Pforten der Unterwelt nicht überwältigt. Was ist das? Sind denn die Pforten der Unterwelt? Apostasie, Häresie, Schisma, das sind die Pforten der Unterwelt, des Todes. Bei aller Bedeutung des unfehlbaren Lehramtes des Papstes und der Bischöfe, die für den katholischen Glauben konstitutiv ist, erinnert uns das Zweite Vatikanum gegen jeden Lehramtspositivismus an die Tatsache, eine neue öffentliche Offenbarung als Teil der göttlichen Glaubenshinterlage, Fidei Depositum, empfangen Sie jedoch nicht. Ich sage das aus aktuellem Anlass, Instrumentum Laboris für die kommende Synode, erwähnt kein einziges Mal Schrift und Tradition. Und meint einfach, es reicht aus, wenn man die letzten Schreiben des Papstes nimmt und davon ausgeht und alles davon entfaltet. Das Lehramt ist wichtig, aber es muss inhaltlich immer aus dem Wort Gottes, aus Schrift und Tradition herausgespeist werden. Das ist normativ. Das Lehramt ist interpretativ. Es ist also bestürzend, dass in manchen kirchlichen Reformtexten in Deutschland und hier Gott, Christus, die Heilige Schrift, Erlösung, Kreuz, Auferstehung, ewiges Leben überhaupt nicht vorkommen. Und das Evangelium unter dem Wust von soziopsychologischer und sogenannter pastoraler Betroffenheitsrhetorik zu ersticken droht. Was das Amt der Apostel ist, das vom Bischof in seiner Fülle, von den Priestern und Diakonen unterschiedlicher Teilhabe daran ausgeübt wird, kann nur im Lichte der Sendung Jesu vom Vater zum Heil der Welt verstanden und erklärt werden. Es ist Anteil, biblisch Klerus, Anteil von Menschen an der Sendung und Vollmacht Jesu. Er sagte ja nach der Auferstehung zu den Jüngern, Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist, trinitarische Grundgestalt. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Johannes 20. Als für Judas ein zwölfter Apostel nachgewählt werden musste, sagte Petrus seinen Anteil, sein Klerus, am Apostolat und der ein Episkopat ist, also die Worte Apostolat, Episkopat kommen hier vor, sein Anteil am Apostolat soll ein anderer erhalten. Dieser wurde dann durch den Heiligen Geist erwählt, während die Apostel das Los warfen und dann Matthias an seiner Stelle den Aposteln kooptierten. Daraus folgt, dass diese Repräsentanten und Verantwortungsträger der Kirche des dreifaltigen Gottes weder nach Paulus von Menschen noch durch Menschen bestellt werden, sondern dass das Apostelamt allein durch Jesus Christus und durch Gott den Vater übertragen wird. Es folgt daraus, dass es sich also nicht wie Funktionäre und Aktionäre eines religiös-sozialen Konzerns bestätigen können. Das Amt des Bischofs, der Priester, der Diakone wird durch die sakramentale Weihe von Gott übertragen, der Res Sacramenti, und zwar nur denen, die von ihm selbst berufen sind. So fasst das Zweite Vatikanische Konzil die gesamte katholische Glaubenslehre aufgrund von Schrift und Tradition zusammen. Presbyterorum Ordinis. Durch die Weihe und die vom Bischof empfangene Sendung werden die Presbyter, Priester zum Dienst für Christus, den Lehrer, Priester und König bestellt. Sie nehmen teil, Klerus, an dessen Sendung, durch die die Kirche auf Erden ununterbrochen aufgebaut wird, als Volk Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes. Sie handeln nicht in eigener Machtvollkommenheit, nach privatem Gutdünken und gemäß den selbst ausgeklügelten Lehren und Ideologien von Gnosis bis Gender, vom Neomarxismus bis New Age. Bischöfe und Priester sind wie die Apostel hingegen ausschließlich, 1 Korinther 4, Diener Christi und Verwalter, Hausverwalter des Haus Gottes verwalten, von Mysterien Gottes, des Heilsplans Gottes, der sich in Christus verwirklicht hat. Und man verlangt von ihnen nur, dass sie sich treu erweisen. Sie brauchen das Christentum nicht neu zu erfinden, indem sie sich selbst für klüger halten als Jesus selbst, der angeblich noch vom alten Weltbild begrenzt gewesen sei und dessen Lehren dringend der Anpassung an das aufgeklärte Denken seiner Jünger von heute bedürften. Er hätte alles ganz anders gemacht, wenn er es gekonnt hätte, aber er war gefangen in seiner Zeit und das wissen wir. Das ist seit 2000 Jahren nun in der Tat neu, dass sich plötzlich Jünger über den Meister erheben. Das ist das einzig Neue, was ich hier feststelle. Paulus schreibt Timotheus und damit allen katholischen Bischöfen, nicht den deutsch-katholischen, allen katholischen Bischöfen, ins Stammbuch: Wenn einer etwas anderes lehrt und sich nicht an die gesunden Worte Jesu Christi, unseres Herrn, hält und an die Lehre, manche sagen ja, Christus hat keine Lehre getragen, ist ja der vorgetragene, ist der Lehrer, die unserer Frömmigkeit, also Gottes Verehrung, entspricht, der ist verblendet. 1 Timotheus 6,3. Paulus, der im Verständnis und der Praxis seiner Vollmacht und Sendung Vorbild, Typos ist für jeden Bischof und Priester, fragt sich und uns, das fragen wir uns jeden Tag, geht es mir denn um die Zustimmung der Menschen oder geht es mir um Gott? Und er gibt doch uns die normative Antwort: Wollte ich Menschen gefallen, dann wäre ich kein Diener Christi, im Verhältnis auch zu den Social Media und Massenmedia von heute. Die entscheidenden Kriterien, die ein Bischof für die Weihe eines Kandidaten zum Bischof, Priester und Diakon anwenden muss, sind also theologischer und nicht zuerst soziologischer oder psychologischer Natur. Kürzlich habe ich es zweimal gehört, dass ein Regens Kandidaten aus dem Priesterseminar gewiesen hat, sind zu fromm und sie beten zu viel. Unfassbar. Soziologie und Psychologie sind für die Theologie nur empirische Wissenschaften, Hilfswissenschaften, aber in Unterscheidung von ihrem Entstehungsgrund im Atheismus eines Auguste Comte und im Agnostizismus Sigmund Freuds. Die Ergebnisse aller empirischen Wissenschaften und sogar der Philosophie, die für jede Theologie unerlässlich ist, können nicht die Selbstoffenbarung Gottes in seinem Wort und die Erkenntnis seines Willens im Sein der Welt und in der Natur der Schöpfungsrealitäten in Frage stellen oder umdefinieren. Denn sonst würde der Mensch aus einem Hörer des Wortes, einem Empfänger der Gnade, zum Produzenten einer Selbsterlösungsideologie mutieren, die zwangsläufig in der Herrschaft von Menschen über Menschen und damit Gegenteil zum Reich Gottes, wo Gott herrscht und uns Leben gibt, enden oder in der Verwüstung der Erde. Wir haben das erlebt und so kommt es immer wieder durch Selbstideologien, Erlösungsideologien. So wie der Mensch generell von seinem Schöpfer nicht das Sein und Leben beanspruchen kann und vor ihm sich nicht selbst rechtfertigen kann, weil er ihm alles Leben und Gnade verdankt, so kann er auch nicht speziell das Apostelamt und die daraus sich ergebenden Dienstämter des Bischofs, des Priesters, des Diakons zum Gegenstand eines Anspruchs machen gegenüber Gott und zu einer Forderung an die Kirche, die nur im Auftrag Gottes handelt und gegenüber dem Lehramt. Kann niemand fordern, ich will Priester werden oder weil wir Frauen sind, im Namen der Gleichberechtigung können wir das Priestertum fordern. Das Priestertum, das gefordert wird, ist hier schon a priori missverstanden worden und könnte solchen Leuten, die es ganz falsch verstehen, von vornherein nicht übertragen werden. Denn bei der Berufung der 12, die dann zu den Aposteln Christi geworden sind, auch parallel bei der Berufung der 72 Jünger zu Missionaren des Evangeliums, des Reiches Gottes, heißt es ja, muss man ganz genau lesen, dass Jesus in seiner göttlichen Vollmacht auf einen Berg stieg und symbolisch von oben her, von Gott her, von göttlichen Autorität aus dem großen Kreis seiner Jünger namentlich diejenigen zu sich rief, wörtlich, die er selbst wollte. Christus will es, nicht wir können es einfach wollen. Sie antworteten frei, sie kamen zu ihm, dann heißt es, er setzte sie ein, er setzt sie ein, er schafft sie, heißt er sogar, damit sie mit ihm sein, Communio mit Christus, damit er sie aussende und zu verkünden, das Evangelium, und mit seiner Vollmacht die Dämonen austreiben, alle Kräfte zu überwinden, die dem Reich Gottes entgegenstehen. Nach der Auferstehung ist es klar, die Sendung und die Vollmacht zur Verkündigung des Wortes und zur Spendung der Sakramente, der Sündenvergebung und der Gnadenvermittlung. Die universale Versöhnung der Menschheit mit Gott in Christus wird gegenwärtig zu jeder Zeit im Dienst der Versöhnung, der den Aposteln übertragen ist und der von ihren legitimen Nachfolgern ausgeübt wird. Sie sollen wissen, was sie sind. 2 Korinther 5,20. Was sind denn die Apostel, die Bischöfe? Wir sind Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Das ist ja der biblische Grund der klassischen Aussage, der Kernaussage des priesterlichen Dienstes in persona Christi, Capitis Ecclesiae, agere, nach Presbyterum Ordinis 2. Dieser Paulus herrliche Dienst des neuen Bundes und der Gerechtigkeit kann also nicht als eigene Vollkommenheit, angeborene oder erworbene Intelligenz aus dem Führungsanspruch von Alpha-Tieren oder dem Präpotenzgefühl ökumenischer Karrieristen ausgeübt werden, sondern nur von denen, die von Gott dazu berufen, erwählt, befähigt und gesendet sind. Denn nach dem Vorbild des heiligen Apostels Paulus muss ein Bischof und Priester jeden Tag sich selbst darüber klar werden, 2 Korinther 3,5. Wir sind nicht von uns aus dazu fähig, als ob wir es uns selber zuzuschreiben hätten, Apostolat. Unsere Befähigung stammt vielmehr von Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Erfolgte ursprünglich die Berufung und Bevollmächtigung der Apostel durch den historischen Jesus und bei Paulus durch den auferstandenen Herrn, so vollzieht sich nachösterlich dann in der spät- und nachapostolischen Zeit die Bestellung der Diener Christi und Verwalter von Geheimnissen Gottes als Mitarbeiter Gottes für die einzelnen, nun entstehenden Ortskirchen durch denselben Christus. Aber jetzt im Sakrament der Weihe, das heißt im Zeichen von Handauflegung und Gebet, wie es in verschiedenen Stufen der frühchristlichen Entwicklung und dokumentiert im Neuen Testament vorfinden. Es ist ja derselbe Christus. Kürzlich hat da jemand gesagt, an der Predigt, wir machen mal eine Zeitreise 2000 Jahre zurück und fragen mal, was Christus da getan hätte. Wir gehen eigentlich doch vom Christus Präsens aus. Derselbe Christus, der die Apostel damals berufen hat, er beruft auch heute die Bischöfe. Christus beruft die Priester und Bischöfe vermittels des Sakramentes der Weihe, aber nicht der Bischof beruft, sondern Christus beruft. Christus weiht. Christus gibt die Vollmacht. In seiner Abschiedsrede an die Presbyter Bischöfe der Kirche von Ephesus, ist schon erwähnt worden, vom Professor Menke, gebt Acht auf euch, sagt Paulus, und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Bischöfen bestellt hat, damit ihr als Hirten für die Kirche des Herrn sorgt, die er sich durch das Blut seines eigenen Sohnes erworben hat. Es gilt für alle wie für ihn, das eigene Leben nicht wichtig zu nehmen, sagt dort Paulus, wenn nur der Dienst am Evangelium von der Gnade Gottes erfüllt wird. Das kann man auch im Sinne des hervorragenden Vortrags von Frau Professor Schlosser im Sinne auch der Ganzhingabe des zölibatären Lebens verstehen. Der wahre Diener Christi nimmt darum alle Strapazen des apostolischen Dienstes auf sich. In der Nachfolge Christi erträgt er Schmähung und Verfolgung durch die reisenden Wölfe, die auch aus den eigenen Reihen kommen und die die Herde Gottes bedrohen. Wie geht's heutzutage dem Kardinal Wölki oder dem Bischof Voderholzer? Die Priester sollen im Dienste des obersten Hirten Christus, des Hirten und Bischofs eurer Seelen, wie Christus genannt wird im ersten Petrusbrief, die ihnen anvertraute Herde Gottes weiden, nicht gezwungen, nicht Pflichtzölibat, frei und freiwillig, wie Gott es will, nicht aus Gewinnsucht, sondern mit Hingabe, Geist des Opfers, sagt schon Paulus. Und wie schon Jesus die Jünger gemahnt hat, sich nicht am Machtgehaben und der Prachtentfaltung der weltlichen Herrscher zu orientieren, sondern am Menschensohn, der gekommen ist, um zu dienen, und an ihm, dem guten Hirten, der sein Leben hingibt für die Schafe, so sollen die Presbyter, wie ihr Mitpresbyter, der Apostel Petrus, Vorbilder für die Herde sein und nicht ihre Beherrscher. In der Tat sind die Vorsteher der Kirche im Bischofs- und Priesteramt Vorbilder der Gläubigen durch ihren Lebenswandel, die Festigkeit und die Stärke ihres Glaubens, die sie nachahmen sollen. Hebräer 13, 7. Übrigens sagt Thomas von Aquin, die Sünden der Priester wiegen doppelt, einmal als Christen, aber auch, weil sie gegen die Vorbildfunktion verstoßen und deshalb Ärgernis bei den Gläubigen hervorrufen. Das ergibt sich aus dem Typussein des Hirten, des menschlichen Hirten, der den eigentlichen Hirten Christus vertritt. Auch den Gläubigen wird für ihr Verhalten zu ihren Hirten etwas nahegelegt. Hebräer 13, 17. Nicht mit Forderungen, Transparenten vor dem Kölner Dom herummarschieren. Gehorcht euren Vorstehern, ordnet euch ihnen unter, denn sie wachen wie Hirten über eure Seelen. Gottesbezug. Und müssen Rechenschaft darüber ablegen. Priester müssen mal Rechenschaft beim individuellen Gericht ablegen für ihren Hirtendienst. Sie sollen das aber auch mit Freude tun, nicht mit Seufzen, denn das wäre zu eurem Schaden. In den drei Pastoralbriefen finden wir schon einen Kriterienkatalog, den der Bischof bei der Weihe, der Bischöfe, Presbyter beachten muss. In den beiden Mitaposteln des Paulus und seine Nachfolgenden Timotheus und Titus haben wir das Idealbild des Bischofs für uns. Immer und unter allen Umständen gilt die Mahnung des Apostels: Leg keinem voreilig die Hände auf und mache dich nicht mitschuldig an fremden Sünden. Der Bischof hat auch die Disziplinaraufsicht über die Priester. Aber er weiß auch, das wird oft vergessen, dass die Vorsteher der Kirche doppelte Anerkennung verdienen, die sich mit ganzer Kraft dem Wort und der Lehre widmen. 1 Timotheus 5,17. Die Voraussetzungen für die Weihe sind einerseits positive, natürliche Charaktereigenschaften wie Besonnenheit, Gastfreundlichkeit, die Fähigkeit zu lehren. Muss man auch mal bei den Fragebogen beachten. Ich habe es ein paar Mal schon gesagt, die ausgegeben werden, wenn ein Bischofsstuhl besetzt werden soll. Da wird nämlich nur gefragt, vertritt er die Lehre der Kirche? Ich habe gesagt, nein, er muss er auch vertreten können. Es reicht nicht aus, nur die Lehre der Kirche zu vertreten. Das muss jeder Gläubige tun. Aber wer Lehrer sein will, der muss auch in der Lage sein, Rede und Antwort zu stehen. Und wie andererseits auch negatives Verhalten ausgeschlossen wird. Frau Schlosser hat schon darauf hingewiesen, Unbeherrschtheit im Triebleben des Essens und Trinkens, die Sucht nach Genuss und irdischem Reichtum, die zu Gewalttätigkeit, Geldgier und Habsucht führen, 1 Timotheus 3. Der Priester muss nach innen und außen den Ruf eines untadeligen Lebens verbreiten. All das zeichnet das christliche Leben aus. Die Hirten müssen einerseits die Tugenden üben und andererseits die Last ermeiden, indem sie die Nachfolge Christi vorbildlich, ideal, typisch als Typoi der Herde leben, forma facti regis ex animo. 1. Petrusbrief. Wenn Bischof und Priester im Namen Jesu Diener des Wortes, des Logos sind, wie die Apostel, ist die wichtigste Voraussetzung ihres Dienstamtes das Versprechen, dass sie bei der Weihe vor Gott und der ganzen Kirche ablegen, den katholischen Glauben treu und vollständig zu bewahren. So sagt Paulus zu Titus, idealtypisch, der Bischof muss ein Mann sein, einer, der sich an das zuverlässige Wort, den Logos, hält, das der Lehre entspricht. Der Lehre der Apostel, der Lehre der Kirche, damit er in der Lage ist, in der gesunden Lehre der Sana Doctrina zu unterweisen und die Widersprechenden zu überführen. Es gibt zwar noch nicht kirchenrechtlich den Ehelosigkeitszölibat, aber vom künftigen Presbyter Priester wird verlangt, dass er ein Mann ist, der nur einmal verheiratet war und folglich nach dem Tod der Ehefrau nicht wieder heiratet. Also ein Hinweis auf die Entwicklung des Zölibats in der Kirche. Er muss seinem eigenen Haus vorstehen, denn eine solche Person ist geeignet, für die Kirche Gottes zu sorgen. Der Bischof muss wissen, wie er sich im Haus Gottes, Volk Gottes verhalten muss. Denn die Kirche ist ja Das Haus Gottes ist die Kirche des lebendigen Gottes, Säule und Fundament der Wahrheit, 1 Timotheus 3,15. Aber das geistliche Amt ist nicht nur eine Last und eine schwere Verantwortung, die jeden Menschen natürlich betrachtet überfordern müssen. Nein, der Eifer für das Haus des Herrn, der jeden Apostel von Christus her betrachtet, dem hohen Priester des neuen Bundes verzehren muss, bringt auch die Freude innigster Gemeinschaft mit Christus, mit dem er Kraft des Prägemals konfiguriert ist. Conformitas ist Presbyterorum Ordinis 2. 1 Timotheus 3,15 sagt schön, denn wer seinen Dienst gut versieht, erlangt einen hohen Rang und große Zuversicht, Hoffnung im Glauben an Christus Jesus. Gefragt nach den Voraussetzungen für den Empfang der Weihe muss man die Beziehung von Natur und Gnade ins Spiel bringen. Der Priesteramtskandidat muss ein psychisch gesunder und tugendhafter Mann sein, aber auch ein überzeugter Jünger Christi, der von sich sagen kann oder daraufhin lebt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nur noch im Fleisch, im irdischen Dasein lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. Galater 2,2. Er verkündet nicht sich selbst in seinen religiösen Erlebnissen. Ich erzähle euch mal eine schöne Geschichte, beginnen manche Predigten. Er ist nicht dazu berufen, nach dem Maß seiner Träume, seiner Visionen und Utopien, Weltverbesserungsvorstellungen, den ihm anvertrauten Gläubigen die Welt und die Kirche zu erklären. Eine Predigt ist Verkündigung des Wortes Gottes und nicht die eigene Meinungsdarstellung in einem Leitartikel einer Zeitung. Die Gläubigen sind ihm nur dann zum religiösen Gehorsam verpflichtet, wenn er sich an die gesunden Worte Jesu Christi, unseres Herrn, hält und an die Lehre, die unserer Frömmigkeit, unserer christlichen Gottesverehrung entspricht, nämlich dem Depositum Fidei. Er muss mutig und fähig sein, gelegen und ungelegen das Wort zu verkünden, auch wenn die Zeit gekommen ist, da man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer sucht. 2. Timotheus 4. Er wird auf den Ruf Christi in seinem Herzen hören und ihm freudig folgen, indem er aber, weil die Bestellung zum Bischofs- und Priesteramt durch ein Sakrament der Kirche übertragen wird, sich auch bereitwillig der Prüfung durch die kirchliche Autorität unterstellt. Diese muss freilich nach den von Christus und den Aposteln vorgegebenen Kriterien die Entscheidung fällen und darf nicht ihre eigene geistliche Vollmacht nach der Art irdischer Machtausübung missbrauchen. Diese Typen kommen wir nicht herein, hat einer gesagt, nach seinem eigenen Geschmack. Und die Priesteramtskandidaten an den Werten des linksliberalen Mainstreams messen und vor den Boulevardmedien einknicken. Ein Priesteramtskandidat braucht keine bestimmte, definitive Vorstellung über den Klimawandel. Das können wir anderen überlassen. Es ist aber legitim, auch nach dem geistlichen Amt zu streben, denn es ist eine gute und große Aufgabe, danach zu streben und dann auch seine Bereitschaft zu erklären, dem Ruf Jesu zu folgen. So sehr die natürlichen Voraussetzungen einer humanen und ethischen Persönlichkeitsbildung gegeben sein müssen, wie auch der Glaube an Gottes Wort und die Liebe zu Christus im Heiligen Geist aufgrund der christlichen Initiationssakramente, so wird das geistliche Amt doch durch ein eigenes Sakrament, durch ein eigenes Handeln Gottes und der Zeichenhandlung der Kirche übertragen. Dieses zeichnet die Priester durch die Salbung des Heiligen Geistes mit einem besonderen Prägemal aus und macht sie Christus gleichförmig, sodass sie in der Person Christi, des Hauptes der Kirche, handeln können. Paulus ruft dem Timotheus daher ins Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Grund und Quelle des geistlichen Amtes liegt in der Berufung durch Gott, die Teilnahme an Sendung und Vollmacht Christi und die Verleihung des Heiligen Geistes ereignet sich vermittels des Wirkens Gottes im Sakrament der Weihe. Nach dem Willen und der Verfügung Gottes, wie sie die Kirche in ihrer Tradition unter der Führung des Lehramtes erkannt hat, kann das Weihsakrament gültig nur ein getaufter Mann empfangen. Aber um es würdig auszuüben, bedarf es der charakterlichen Reifung, einer christlichen Lebensführung, einer gründlichen theologischen Bildung der künftigen Diener des Wortes und einer Spiritualität, nicht innere seelische Bewegtheit, sondern Spiritualität als ein Leben im Heiligen Geist, im Geist der Wahrheit und der Liebe. Es ist der Geist, der die Jünger erinnert an das Wort der Schrift, als Jesus den Tempel, das Haus Gottes, reinigte, seiner wahren Bestimmung zurückgab. Was ist denn die wahre Bestimmung des Hauses Gottes, der Kirche? Es ist der Ort der Danksagung als Gott, actio gratiarum, der Hingabe des Lebens als Opfer, Sacrificium, und der Communio mit ihm in der Liebe. Es ist das Wort, das uns einfallen muss, wenn wir an einen Priester denken. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. In wem diese Flamme brennt, der ist ein Priester nach dem Herzen Jesu, aus dem von der Lanze geöffnet Blut und Wasser hervorgeflossen sind. Und das Blut Christi, der sich selbst als makelloses Opfer Kraft ewigen Geistes Gott dargebracht hat, wird unser Gewissen reinigen von toten Werken, damit wir alle Gläubigen, die Priester insbesondere, dem lebendigen Gott dienen. Herzlichen Dank.
Das war Kardinal Gerhard Ludwig Müller, der ehemalige Präfekt der Glaubenskongregation, Herausgeber der Schriften von Ratzinger, die Reihe Das Ende der vier Statements, die wir gerade gehört haben, hier beim Symposium live aus Rom.